NDR Info. Themen des Tages.
Einen Neustart für Deutschland. Das wünscht sich der Bundeskanzler. Friedrich Merz hat am Ende der Regierungsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg ein frisches, positiveres Zukunftsbild für dieses Land gefordert.
Wir müssen raus aus diesem Klima der Verdrießlichkeit und des Verdrusses. Wir müssen gemeinsam diesen weit verbreiteten Missmut abschütteln, der unser Land seit langer Zeit lähmt.
Ja, dieser Gedanke zog sich im Grunde heute durch die Rede des Kanzlers nach der Kabinettsklausur. Weniger lähmender Frust, weniger Pessimismus, stattdessen eben mehr Zuversicht und der Anspruch, Deutschland wieder in Bewegung zu bringen. Was braucht es für solch ein Reset? Was bringt die Regierung dazu überhaupt auf den Weg? Wir ziehen Bilanz nach der Klausur, unter anderem mit Staatsminister Philipp Amthor von der CDU. Und wir schauen auf die Gamescon erneut mit einem Rekord, was die Besucherzahlen angeht, beziehungsweise auch die Aussteller, die sich da versammeln. Und natürlich auf die Sturzfluten in Nepal mit Hunderten Vermissten, auch viele Bergwanderer in der Region. Das sind unsere Themen des Tages. Heute ist Mittwoch. Tag und Jahr spiegeln sich heute, der 26.08.26. Ich bin Ina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Viel Zuversicht, viele Ideen von außen und ein Herbst, in dem die Regierung zeigen muss, was davon trägt. Große neue Beschlüsse waren in Neuhardenberg ja nicht das Ziel. Also was bleibt von diesen zwei Tagen auf dem Schloss? Dagmar Pepping zieht Bilanz.
Bei strahlendem Sonnenschein kam Friedrich Merz mit SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil und Alexander Dobrindt, dem CSU-Innenminister, in den Park von Schloss Neuhardenberg zur abschließenden Pressekonferenz. Nach zwei Tagen Klausur im gediegenen Ambiente klang der Bundeskanzler wie ein Motivationstrainer. Gemeinsam habe man ein Zukunftsbild entworfen.
Wir haben Deutschland von morgen diskutiert und dieses Deutschland von morgen ist optimistisch und zuversichtlich. Wir müssen raus aus diesem Klima der Verdrießlichkeit und des Verdrusses. Wir müssen gemeinsam diesen weit verbreiteten Missmut abschütteln.
Wichtigste Themen in Neuhardenberg: Wirtschaftswachstum, Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit. Die Regierung habe große Reformen angepackt und werde sie auch umsetzen, betonte der Kanzler.
Wir lassen uns dabei nicht irritieren.
Dabei hatte der Kanzler und CDU-Vorsitzende auch eine klare Botschaft an diejenigen in den eigenen Reihen, die die geplante Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 kritisiert hatten. Darunter drei CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten.
Diese Frage der Frühverrentung, die haben wir im Koalitionsausschuss besprochen. Und wir sind uns einig, dass wir alle Anreize zur Frühverrentung beenden müssen. Und dabei muss es auch bleiben. Das ist ein Kernstück der Reform.
Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD werde im Herbst Gesetzentwürfe zur Rente vorlegen, kündigte Merz an. Und auch Finanzminister Lars Klingbeil hatte eine Terminankündigung dabei. In der kommenden Kabinettssitzung wird er eine Reform der Einkommenssteuer vorlegen.
Wir haben einen klaren Schwerpunkt gesetzt. Wir wollen, dass Familien entlastet werden. Deswegen sieht der Gesetzentwurf vor, dass Familien mit zwei Kindern um etwa 600 Euro im Jahr entlastet werden. Das sollte niemand kleinreden. Das ist wichtig für Familien, gerade in diesen Zeiten.
Bei der Kabinettsklausur ging es nicht nur um einen Fahrplan für Reformprojekte. Es ging auch um vielleicht das Thema des Sommers. Die Hitzewellen und die Dürre. Welche Lehren sind daraus zu ziehen? Wie kann Deutschland besser mit den Folgen des Klimawandels umgehen? Die SPD von Umweltminister Carsten Schneider drängt auf eine Grundgesetzänderung, um den Klimaschutz zu stärken. CDU und CSU sehen das kritisch.
Es mangelt uns nicht an Programmen und es mangelt nicht an Geld,
betont der Bundeskanzler und verweist auf das Sondervermögen. Daraus erhalten die Länder rund 100 Milliarden Euro. Mögliches Geld für Investitionen in den Hitzeschutz. In Neuhardenberg wurde das Thema Grundgesetzänderung nicht weiter besprochen. Stattdessen will die Bundesregierung zunächst für eine bessere Verzahnung von Maßnahmen sorgen und konkrete Hilfen prüfen. Am Ende der Pressekonferenz im Park von Schloss Neuhardenberg klang Friedrich Merz wieder wie ein Motivationstrainer. Für sich und die Koalition könne er sagen,
dass wir jetzt wirklich mit hoher Motivation in die letzten vier Monate des Jahres 2026 gehen, aber auch dann mit entsprechender Motivation in das Jahr 2027.
Entscheidend ist ja im Grunde weniger, was in Neuhardenberg da besprochen wurde, sondern was davon den Weg in die politische Realität findet. Darüber habe ich mit Philipp Amthor gesprochen. Der CDU-Politiker ist ja seit wenigen Wochen direkt im Kanzleramt an einer wichtigen Schnittstelle. Er ist Staatsminister für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern und war auch bei der Klausur in Neuhardenberg dabei. Dort wurde ja viel gute Stimmung demonstriert. SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas machte sogar sich die Notizen mit einem CDU-Kulli, den man ihr schenkte. Da lag natürlich die Frage erstmal nahe, womit Philipp Amthor geschrieben hat.
Ich war jedenfalls erstaunt, dass es so eine große Welle gemacht hat, dass Bärbel Baas einen CDU-CSU-Kugelschreiber benutzt hat. Mir hat keiner einen der SPD angeboten, aber ich habe das nicht als unfreundlichen Akt wahrgenommen, sondern wir haben alle, egal mit welchem Stift vor allem, aber kollegial zusammengearbeitet.
Und wie viel von diesen demonstrativen guten Stimmungen war tatsächlich echt?
Sehr viel. Und es ist tatsächlich so, ich muss Ihnen das sagen, natürlich verstehe ich, dass man dann sagt, na, das ist ja klar, da sind die 2 Tage zur Klausurtagung und beschreiben, wie toll alles war. Aber es war auch tatsächlich so. Wir hatten eine sehr, sehr gute Arbeitsstimmung untereinander, sehr respektvoll im Umgang miteinander, an der Sache orientiert. Und das ist ja ganz oft so und meine Erfahrung in ganz vielen politischen Diskussionen, wenn es nicht immer nur um Stimmungen und Befindlichkeiten, sondern tatsächlich um die Sache geht, dann fällt es auch noch leichter, noch besser zusammenzuarbeiten. Und deswegen Versachlichung von reinen Stimmungsdiskussionen, das ist nicht nur empfehlenswert für das Bundeskabinett, sondern auch für politische Diskussionen im Allgemeinen.
Ja, das können wir uns ja mal allgemein mitnehmen. Sie haben sich diese 2 Tage ganz lange und bewusst auch Leute von außen ins Schloss geholt, aus Industrie, aus KI, aus Startups, aus dem Handwerk. Was haben die Ihnen so gesagt, was die Politik vielleicht auch gerade falsch macht?
Ja, es war getrieben davon, was man besser machen kann und was die Zukunftsentwicklungen, Zukunftsperspektiven unseres Wirtschaftsstandortes sind. Denn auch wenn es natürlich sehr viel um tagespolitische Streitereien dann in der politischen Betrachtung solcher Klausurtagungen geht, kann ich Ihnen sagen, hinter verschlossener Tür ging es uns eher nicht um die Frage, wie geht's jetzt weiter bis zur nächsten Umfrage, sondern um die Frage, wie können wir angesichts der Umwälzungen auch von Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, insbesondere durch künstliche Intelligenz, wie können wir Deutschland da noch besser aufstellen? Welche Voraussetzungen, welche Chancen haben wir auch schon? Und ich finde, da haben wir aus der Wirtschaft, von Start-ups, aber auch klassisch vom Handwerkspräsidenten ehrliche Bestandsaufnahmen gehört, aber durchaus auch hoffnungsvolle Perspektiven. Denn Resignation, dass das nicht die Lösung sein kann, darin waren sich alle Beteiligten einig.
Der Kanzler, Sie haben das Thema Stimmung ja auch gerade schon angesprochen, Herr Amthor, der Kanzler möchte, dass Deutschland seine Verdrießlichkeit abschüttelt und wieder selbstbewusster auf seine Stärken schaut. Aber Zuversicht allein schließt ja noch keine Innovationslücken. Wir sind abhängig von Tech-Konzernen aus den USA, aus China. Beim Wagniskapital liegen wir international auch zurück. Damit das Ganze aus einer Hardenberg jetzt nicht in so einem Präsentationsmodus endet, wo wird wirklich angepackt jetzt in den nächsten Tagen? Man braucht ja so ein bisschen Roadmap auch.
Ja, also das Wichtige ist, und ich glaube auch, das ist eine Erwartung, die die Bürgerinnen und Bürger zu Recht haben, dass die Bundesregierung jetzt nicht in einen riesigen Ankündigungsmodus verfällt und jetzt irgendwie jede Woche neue Aktionspläne verabredet, sondern wir haben auch eine Selbstvergewisserung darüber vorgenommen, dass das, was wir im Koalitionsausschuss jetzt verabredet haben als Reformprogramm auch für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, dass das genau der richtige Weg ist, dass wir daran weiterarbeiten müssen. Und ich finde, das ist auch ehrlicherweise der richtige Anspruch auch an seriöse Politik. Weniger ankündigen, sondern mehr handwerklich umsetzen. Das ist jetzt genau unser Weg. Und deswegen nach dieser Klausurtagung, in der wir auch einen Blick der Selbstvergewisserung gehabt haben, darauf, dass wir die Probleme des Landes lösen, sie richtig im Blick haben, die Reihenfolge richtig sortiert haben, geht es jetzt ans Umsetzen. Das ist manchmal etwas weniger glamourös, aber mindestens genauso notwendig.
Wir schauen nach dem Interview mit Ihnen auch auf die Gamescom. Der Finanzminister, der Vizekanzler fährt da ja auch nach Köln mit einer Zusage zu mehr Förderung zum Beispiel in diesem Bereich. Aber zur Zukunftsfähigkeit des Landes, da gehört ja nicht nur die Frage, wie wir wirtschaftlich wieder stärker werden, sondern auch, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme finanzieren. Und damit kommen wir vielleicht noch mal kurz zur Rente. Der Kanzler ist ja mit dem Vorschlag zur Rentenreform in die Sommerpause. Und während seines Urlaubs haben sich 3 Ministerpräsidenten aus dem Osten bei der Rente mit 63 quergestellt. Was lernen Sie denn daraus jetzt für den Herbst? Was müssen Sie als Bund-Länder-Koordinator vielleicht auch besser machen, damit die Reform auch kommen kann und man nicht so an den Ländern vorbeiplant?
Also ich kann Ihnen zunächst sagen, dass diese Bundesregierung in keiner Weise an den Ländern vorbeiplant, sondern wir einen hervorragenden Austausch haben. Das habe ich auch in den letzten Wochen jetzt im neuen Amt sehr intensiv gepflegt. Bin da sehr dankbar auch über die positive Aufnahme auch im Kreis der Koordiniererinnen und Koordinierer der einzelnen Landesregierungen. Wir sind dort gut gemeinsam sortiert. Mit Blick auf die Frage der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme sind sich, glaube ich, auch alle in der Problembeschreibung, in der Problemerkenntnis einig, in der Dringlichkeit einig. Und ich will auch sagen, das hat eben, obwohl wir jetzt nicht die Einzelheiten der Rentenkommission diskutiert haben in Neu-Hardenberg, hat es natürlich aber schon Auswirkungen, die ganze Frage, welche Lohnnebenkosten haben wir, wie hoch sind die Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge. Das ist ein Thema auch für die Kosten von Arbeit. Das hat uns auch der Handwerkspräsident sehr deutlich noch einmal gesagt. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch wenn es Unterschiede in den Ansätzen gibt, schon eine große gemeinsame Überzeugung, dass wir mit Blick auf den demografischen Wandel in der Zukunft, aber auch mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aktuell daran arbeiten müssen, dass die Kosten für die Sozialversicherung nicht immer weiter steigen, sondern dass wir dort eben auch richtige Potenziale nutzen, dass wir Effizienzen heben. Das ist Gegenstand und ja, mit Blick auf die Rente ganz konkret klar, ein gutes Rentenkommissionsergebnis, aber das beste Kommissionsergebnis ersetzt kein parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren. Das steht jetzt an und das werden wir handwerklich gut gestalten.
So zuversichtlich zeigt sich Philipp Amthor, Staatsminister im Kanzleramt, zur Kabinettsklausur der Bundesregierung die vergangenen beiden Tage. Und auf diese Kabinettsklausur schaut jetzt auch Anna Engelke, stellvertretende Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, mit ihrem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Zeit füreinander zu haben, miteinander zu sprechen und nicht zum nächsten Termin hetzen zu müssen. Das alles halte ich für sinnvoll. Zwei Tage in Klausur, in sicherer Entfernung vor der Hektik der Hauptstadt, die haben dem Kabinett nach der holprigen Sommerpause hoffentlich gut getan. Es hat jedenfalls einen vergleichsweise entspannten Eindruck gemacht, wie die Ministerinnen und Minister der schwarz-roten Koalition da plaudernd auf der Terrasse von Schloss Neu-Hardenberg zusammenstanden. Ich habe nichts dagegen, wenn sich diese Bundesregierung versteht. Aber wie lange bleibt das Wetter so gut, der Himmel so blau wie in diesen zwei Tagen? Bereits für die nächste wichtige Klausurtagung in dieser Woche, die der Bundestagsfraktion von CDU, CSU und SPD, sind für den Klausurort Münster in Westfalen dicke Wolken angesagt. Möglicherweise ist das nicht nur die meteorologische Vorhersage, sondern auch die für das Klima in der Koalition. Denn dass es im Kabinett von Friedrich Merz im Großen und Ganzen funktioniert, das heißt noch lange nicht, dass das, was sich die Kabinettsmitglieder vorgenommen haben, auch von den Fraktionen mitgetragen wird. 12, das ist dabei die magische Zahl. Bei Bundestagsabstimmungen kann sich diese Koalition nicht mehr als 12 Abweichler in den eigenen Reihen leisten. Da wird schnell jede Abstimmung über ein umstrittenes Thema zur Zitterpartie. Und an umstrittenen Themen bzw. Reformen wird es in diesem Herbst reichlich geben. Angefangen bei der Rente, bei der sich Kanzler Merz heute mit einem Machtwort versucht hat. Der Trend zur Frühverrentung muss gestoppt werden. Oder der Pflege oder der Steuer. All diese Reformen haben großes Unwetterpotenzial. Und mitten rein in das sowieso schon schwierige Regieren kommt dann am 6. September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Mit keinen guten Aussichten für CDU und SPD. Der wahrscheinliche Wahlsieg für die AfD in Sachsen-Anhalt, für die Koalitionsparteien im Bund, kann das der perfekte Sturm werden.
Soweit der Kommentar, die Meinung zur Kabinettsklausur der Bundesregierung von Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier in den Themen des Tages. Innovation, neue Technologien, internationale Wettbewerbsfähigkeit, über all das hat die Regierung also gerade zwei Tage dort im Schloss gesprochen. Lars Klingbeil konnte sich anschließend gleich ansehen, wie eine Branche konkret damit umgeht. Denn von der Klausur ging es für den Vizekanzler weiter nach Köln. Am Nachmittag eröffnete er dort die große Branchenmesse Gamescom, sicherte der Branche eine größere staatliche Förderung zu. 120 Millionen Euro pro Jahr. Martin Schütz berichtet vom Messetag 1.
Der Fachbesuchertag liegt hinter den Ausstellern der Gamescom und sie bereiten sich auf den Ansturm am Publikumstag vor. Morgen werden Zehntausende Menschen in die Kölner Messehallen strömen. Allerdings müssen sie zunächst durch die Einlasskontrollen kommen. Vor allem für die sogenannten Cosplayer ist das eine echte Herausforderung. Sie kommen verkleidet zur Messe und tragen teilweise aufwendige Kostüme. Auf die Cosplayer will man besonders achten, sagt Felix Falk vom Branchenverband Game.
Beispielsweise einen Sondereingang zu haben, wo dann besonders geschultes Personal steht, die ganz vorsichtig auch mit diesen Kostümen umgehen. Also viele Beispiele dafür, dass uns ganz wichtig ist, dass eine gute Aufenthaltsqualität, einfaches Einlassmanagement trotzdem mit hoher Sicherheit Hand in Hand geht.
Außerdem kommt hoher Besuch nach Köln. Zum ersten Mal besucht der Bundespräsident die weltweit wichtigste Messe für Computer- und Videospiele. Frank-Walter Steinmeier wird eine Rede halten und auch einen Rundgang machen. Dabei wird er auch auf ganz normale Gamerinnen und Gamer treffen. Diese wundern sich, dass der Bundespräsident kommt, heißen ihn aber willkommen.
Prinzipiell kann er das machen. Es ist aber natürlich auch erstmal ein bisschen verwunderlich, sage ich jetzt mal so. Man rechnet nicht damit, aber auch cool. Ich weiß, ich bekomme dadurch auch ein bisschen mehr Repräsentation, ein bisschen Anerkennung, finde ich. Warum nicht, sage ich so.
Finde ich nicht schlecht. Zeigt man halt, dass man sich auch für die, sage ich jetzt mal, neue Generation auch ein bisschen Präsenz zeigt, weil es sind ja mehrere jüngere Leute.
Gaming ist auf jeden Fall ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und dadurch, dass der Bundespräsident jetzt auch kommt, finde ich, wird dem auch nochmal eine gewisse Wichtigkeit beigemessen.
Ja, an sich gut. Also ich meine, Präsenz zeigen ist immer, ist eigentlich immer gut. Ist an sich was Positives, würde ich sagen.
Also ich finde es an sich erstmal gut, wenn Politik Sachen ernst nimmt, die sonst immer belächelt werden. Und Gaming ist ja sehr lange Zeit sehr viel belächelt worden. Also ich glaube, es ist schon gut, wenn das eine Ernsthaftigkeit bekommt, auch von solchen Stellen, die ja dann an Geldhebeln auch sitzen. Ja, aber darüber hinaus finde ich es jetzt auch nicht so beeindruckend.
In erster Linie wollen sich die Gamerinnen und Gamer von neuen Spielen beeindrucken lassen und diese ausprobieren. Traditionell gehört es an den Besuchertagen dazu, dass die Fans anstehen, um ein Spiel zu testen. Felix Falk vom Branchenverband Game geht davon aus, dass die Schlangen aber nicht zu lang werden. Denn zu voll soll es morgen nicht werden.
Sind da auch ganz vorsichtig geworden, auch durch Erfahrung von beispielsweise 2019, wo wir einen ganz besonders hohen Rekord hatten, aber gesagt haben, das geht auf Kosten irgendwann der Aufenthaltsqualität und die Kosten sind wir nicht bereit zu tragen und deswegen geben wir auch weniger Tickets in den Markt, damit es allen gut geht.
Und deswegen streben die Veranstalter der Gamescom auch keinen neuen Besucherrekord an.
Martin Schütz mit einem Ausblick auf die Gamescom und einem Blick auf Tag 1 in Köln. Insgesamt 5 Tage gibt es da jetzt alle Spiele und Trends zum Anschauen und Testen. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt führt die AfD die Umfragen an. Und der Wahlkampf geht heute noch einmal in eine entscheidende Phase. Denn wir schauen heute noch abends ab 18 Uhr circa auf die neuesten Infratestzahlen, also die letzte Umfrage vor der Wahl. Und am Abend treffen sich ja auch Ministerpräsident Sven Schulze von der CDU und AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, und zwar im direkten Fernsehduell. Und in der Landeshauptstadt in Magdeburg, da wollten heute viele Menschen sichtbar machen, was diese Wahl für sie ganz persönlich bedeutet. Rund 150 Gewerbetreibende mit Migrationsgeschichte haben für mehrere Stunden ihre Läden zugesperrt und wollten damit zeigen, was fehlen würde, wenn Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eben nicht Teil des alltäglichen Lebens wären. Sören Tümmler berichtet aus Magdeburg.
Mehrere hundert Menschen hatten sich auf dem Domplatz versammelt. Von 10 bis 15 Uhr waren in der gesamten Stadt viele Restaurants, Imbisse, Gemüseläden und andere Geschäfte einfach geschlossen. Bei der anschließenden Kundgebung vor dem Landtag sagte Mitorganisatorin Dilek Toy:
Wir migrantische Gewerbetreibende und Ladenbesitzer wollen vor dem Landtagswahl am 6. September ein sichtbares Zeichen setzen. Deshalb schließen wir heute unsere Geschäfte. Wir schließen heute unsere Läden, damit sich morgen nicht die Türen zu einer freien und demokratischen Gesellschaft schließen.
Auch die Magdeburgerin Maria Oss hatte ihr Café geschlossen.
Es ist in der Art und Weise wichtig, dass man vielleicht auch mal merkt, was denn grundsätzlich fehlen würde, wenn uns die Vielfalt fehlt und die Bereicherung, ob jetzt kulinarisch oder durch anderes Handwerk, was halt uns als Stadt Magdeburg unheimlich bereichert. Und diese Bereicherung würde dann wegfallen.
Und gemerkt haben das auch Menschen, die im Stadtzentrum zur Mittagspause vor geschlossenen Restaurants Restaurants standen.
Es ist komisch. Also wir haben davon leider nichts mitbekommen im Vorfeld und haben uns gedacht, oh, heute mal einen schönen leckeren Döner zur Mittagspause. Und alles ist zu. Es ist ein bisschen Geisterstimmung hier.
Ja,
es ist
eine Corona-Zeit, wo alles ein bisschen ruhig ist, ja, und gerade sich raustraut. Ja, so sieht es ein bisschen aus.
Kulinarische Katastrophe. Was anderes kann man dazu nicht sagen, ne?
Vielfalt heißt ja, alle sind willkommen, alle sind da. Und das ist das, was uns momentan ein bisschen spontan erschreckt.
Die Streikenden und Demonstrierenden wollten heute also deutlich machen, wie unsere Gesellschaft ohne Menschen mit Migrationshintergrund aussehen würde. Und dabei geht es um so viel mehr als nur den fehlenden Döner, weiß der ehemalige Integrationsbeauftragte Magdeburgs Krzysztof Blau.
Ich glaube, man muss zeigen, welche Auswirkungen das hat. Die Folgen sind noch viel weitreichender, weil der Pflegebereich, die Ernährungswirtschaft, die Logistik, das merkt man dann ein paar Tage später, dass ich auf einmal kein Paket mehr bekomme oder in Pflege entsteht ein Notstand oder in der Notaufnahme gibt es auf einmal keine Notärzte. Ich verstehe nicht, dass man so kurzsichtig oder sogar blind schon ist, gerade bei diesem Thema.
Und Said Said vom mitveranstaltenden Flüchtlingsrat zog dann dieses Fazit vom ersten Migrantenstreik in der Geschichte Sachsen-Anhalts.
An alle Gewerbetreibenden, die heute ihre Türe schließen, ihr seid nicht alleine. An die jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, die überlegen, Sachsen-Anhalt zu verlassen. Nein, diese Gesellschaft gehören auch uns. Und alle an Menschen ohne Migrationsgeschichte, die heute hier stehen und zeigen Solidarität. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Eindrücke aus Magdeburg, Sören Tümmler zu den sogenannten Migra-Streik. Heute in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt steht vor einer Landtagswahl, auf die weit über das Bundesland hinaus geschaut wird. Und die neuen Zahlen, die letzte Umfrage vor der Wahl, hören Sie auch bei uns dann um kurz nach 6. In Nepal suchen Rettungskräfte nach hunderten Vermissten. Eine gewaltige Sturzflut hat im Himalaya nahe der Grenze zu Tibet Ortschaften verwüstet, Straßen und Brücken weggerissen. Unter den Vermissten sind auch zahlreiche Touristen, Bergwanderer, die in der Region unterwegs waren, viele von ihnen aus dem Ausland. Die Behörden melden mittlerweile, über 90 Menschen seien dabei ums Leben gekommen, aber es ist noch komplett unklar, wie groß das Ausmaß der Katastrophe tatsächlich ist. Aufnahmen aus Nepal zeigen auf jeden Fall, wie Menschen noch das Wasser sehen und versuchen, irgendwie zu fliehen. Lena Bodewein berichtet.
Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Eine Flutwelle nähert sich, rollt, prasselt und schäumt heran. Ihr Tosen ist schon zu hören. Aber unterhalb der Talsperre eines Wasserkraftwerks gehen Menschen noch nichtsahnend ihrer Arbeit nach. Handyvideos, die auf der Social-Media-Plattform X millionenfach angesehen wurden, zeigen, wie Unbeteiligte in höheren Gebieten noch versuchen, die Arbeiter zu alarmieren, bevor die Welle trifft. Auf anderen Videos ist zu sehen, wie eine Brücke wie Spielzeug geknickt und davongerissen wurde. Und der Agentur AFP erzählt dieser 56-jährige Nepalese: Mein Schwager hatte hier einen Spirituosenladen. Er hat heute Morgen angerufen. Sie weinten und sagten, ihr ganzes Haus sei weggespült worden. Drei Familienmitglieder konnten gerettet werden, aber sein Bruder wird noch vermisst. Hunderte Menschen, Anwohner, Touristen, Polizisten, Arbeiter, Soldaten werden noch vermisst. Viele ausländische Bergwanderer gehören dazu. Aber genaue Opferzahlen gibt es noch nicht. Am Morgen hatte sich die Sturzflut im Grenzgebiet von Nepal und Tibet entwickelt. Wassermassen stürzten durch Bergtäler hinab und rissen alles mit sich, was nicht standhielt. Der Fluss Botokosi verwandelte sich in ein Zerstörungswerkzeug. Häuser, Autos, Menschen, Straßen und Kommunikationswege, alles verloren. Ich habe gesehen, wie etwa 9 Lastwagen mitsamt den Menschen darin von den Fluten mitgerissen wurden. Es ist ein herzzerreißendes Ereignis. Ich unterrichte hier seit 18 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt, erzählt dieser Lehrer. Hinterlassen hat die Katastrophe nur Schlammmassen, grau und gewaltig. Sie erschweren die Rettungsarbeiten von Polizei und Militär. An denen beteiligt sich auch das Nachbarland Indien. Und auf tibetischer Seite gibt es ebenfalls Rettungsaktionen, berichten chinesische Staatsmedien. Die Menschen am Fluss sollen wachsam bleiben. Viele, die an tiefer gelegeneren Gebieten leben, werden an sicherere Orte gebracht. Die Behörden haben vor einer möglichen zweiten Flutwelle gewarnt, da sich flussaufwärts weiterhin eine Blockade befinden soll.
Lena Bodewein zu den Sturzfluten in Nepal. Und damit endet unser Blick auf diesen Mittwoch mit der Bilanz nach Neu-Hardenberg, mit der Gamescom in Köln und dem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Die Themen des Tages waren das heute an diesem Mittwoch, der 26. August.